Hallo und herzlich willkommen. Heute Medikamente halbieren, aber richtig. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, das Thema, was du mir heute angedient hast, das klingt wirklich nach Voodoo. Ich habe noch nie davon gehört und ich bin ja schon fast 30. Und ich denke, warum sagt einem das keiner? Bei Hitze muss man seine Medikamentendosierung anpassen? Kein Arzt der Welt hat bisher zu irgendjemandem gesagt, den ich kenne, du nimm mal bitte irgendwie davon 2 am Tag oder 3 mal 2. Es sei denn, es ist über 30 Grad, dann bitte nur 3 mal 1. Das ist doch...
Genau, das ist völlig richtig und das ist wirklich absurd. Und die schönste Formulierung habe ich gefunden in einem Artikel. Eigentlich gehört Hitze als mögliches Risiken und Nebenwirkung in den Beipackzettel. Da steht ja jeder Mist, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja. Und bei Hitze, es gibt einen ganzen Strauß von Medikamenten, die bei Hitze wirklich anders wirken. Und dass das sozusagen gar nicht im Denken drin ist, ist wirklich, wirklich, wirklich absurd.
Also wenn ich das richtig gehört habe, das ist ein ganzer Strauß von Medikamenten. Das ändert meine Einstellung zu diesem Thema ein bisschen. Das heißt aber, es gilt nicht für jedes Medikament.
Nein, überhaupt nicht.
Ah, okay.
Also die Aussage, ab 30 Grad nur die Hälfte, ist falsch. So einfach ist es eben nicht.
Für welche Medikamente gilt es denn?
Es gibt eine Liste, die sogenannte Heidelberger Hitzetabelle.
Der Name ist schon klasse.
Finde ich auch. Von der weiß ich aber erst seit ein paar Tagen. Aber eigentlich ist es nicht akzeptabel, dass ich das erst seit ein paar Tagen weiß.
Aber du hast Medizin doch studiert, ne?
Ja, Moment. Ja, und das ist ein Problem. Nicht, dass ich Medizin studiert habe, ist das Problem, sondern die Tatsache, dass es ein paar Dinge gibt, die eigentlich wirklich in Vorlesung 1a hingehören.
Ja, Grundstudium würde man denken. Erstes Semester.
Genau. Also jedenfalls so exponiert dargestellt werden müssten, dass man es wirklich nie wieder vergisst. Und bei dieser Heidelberger Hitzetabelle, die heißt wirklich so, haben die tatsächlich 22 Wirkstoffgruppen identifiziert, die bei Hitze anders resorbiert werden oder eine andere Wirkung entfalten oder das Durstgefühl reduzieren oder die Schweißbildung behindern oder, die also aus verschiedensten Gründen wirklich bei Hitze problematisch sind.
Die man aber, wenn ich das jetzt raushöre, wenn man darum weiß, könnte man diesen Risiken gut begegnen. Ich weiß, mein Durstgefühl nimmt ab, also achte ich drauf, alle 2-3 Stunden so und so viel zu trinken. Das Ding wirkt stärker, ich mache die Dosierung ein bisschen niedriger und so weiter.
Genau, aber wenn ich sage 22 Wirkstoffgruppen, dann heißt das natürlich nicht 22 Medikamente.
Nee, klar.
Angesichts der vielen Tausend, sondern dann heißt das ein paar hundert Medikamente aus diesen Wirkstoffgruppen. Und es gibt eben die zwei Effekte. Es gibt einmal den Effekt, dass das Medikament selbst anders wirkt, stärker, schwächer, wie auch immer. Mhm. Und es gibt den zweiten Effekt, möglicherweise, dass das Medikament eben Auswirkungen hat auf die körperliche Reaktion auf Hitze. Mhm. Und das dann eben erschwert oder andere Funktionen im Körper durch die Hitze erschwert. Und das ist dann zum Teil auch problematisch. Also ich habe eine Sache gelesen, die ich mir aber nicht sauber erklären kann. Also wir haben ja mehrfach immer wieder ganz nett auf Kausalitäten und nur Zufälligkeiten verwiesen, also bei verschiedensten Studien und wie auch immer. Es gibt zum Beispiel die Beobachtung im Sommer, wenn es sehr heiß ist, dass Patienten, die Beta-Blocker nehmen oder ASS, also ein Thrombozytenaggregationshemmer, also ein Blutplättchen.
Gerinnungshemmer sagt man normalerweise.
Nee, das sagt man nicht.
Nee, sagt man nicht?
Nee, Gerinnungsmittel wie Marcomar sind noch andere, die greifen an einer anderen Stelle ein.
Okay.
Diese hier, also ASS zum Beispiel oder auch andere, die greifen tatsächlich nur bei den Blutplättchen ein. Jedenfalls ist die Beobachtung, dass Leute, die diese nehmen, deutlich häufiger bei Hitze einen Infarkt erleiden. Oder dass Leute, die Statine nehmen, also die Blutfettsenker nehmen, das war eine bestimmte Beobachtung in einer Klinik, dass die 3-mal häufiger einen Infarkt erleiden.
Also jetzt hast du mir ja schon die Vorlage gegeben mit Korrelation oder Kausalität, weil ich würde ja sagen, naja klar, also Leute, die Herzprobleme haben und deswegen Herzmedikament nehmen, dass die dann bei Hitze mehr Herzprobleme haben, liegt dann wahrscheinlich eher an ihren Herzproblemen als an den Medikamenten, die sie dafür nehmen, würde ich denken.
Und das ist so offensichtlich und wäre so absurd, dass es eigentlich in diesem Fall herausgerechnet sein müsste. Das habe ich aber so nicht gelesen. Das setze ich voraus, kann es aber nicht voraussetzen. Aber dass Leute, die Mittel gegen erhöhte Blutfettwerte einnehmen, dass die ein dreifach erhöhtes Risiko haben in dieser Situation, das ist dann schon komisch.
Wobei es auch immer noch sein könnte, dass erhöhte Blutfettwerte an sich und Hitze eben einen Infarkt produzieren. Auch das wäre möglich. Ich verstehe davon jetzt gar nichts, aber...
Genau, will ich nicht ausschließen. Aber das ist eben nur eine der vielen Beobachtungen. Und man darf nicht ganz unterschätzen, dass diese Hitzeprobleme ein relevantes Problem sind. Also es ist jetzt nicht so, dass da mal irgendwann irgendwie jemand stirbt, weil er überhitzt ist, sondern ist es wirklich so, dass das Robert-Koch-Institut in 5 Jahren sozusagen eine Zählung gemacht hat und bei dieser Zählung eine Übersterblichkeit von 25.000 Menschen hatte. Das ist dann schon eine Größe. Gut, in Deutschland mit, was weiß ich, 89, 88 Millionen Menschen ist es immer noch nicht viel, aber es ist schon eine Sache, die man nicht ignorieren kann als Arzt. Das heißt, es gibt dieses Risiko und es gibt es eben bei verschiedenen Medikamenten. Und das sind viele. Also es gibt dann, was weiß ich, bei Blutdrucksenkern zum Beispiel. Die können das Durstgefühl beeinflussen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du sowieso zu wenig trinkst und bei Hitze dann noch weniger trinkst. Durch diese Medikamente kann es ein Problem sein. Insulin zum Beispiel wirkt stärker. Mhm. Und zwar deutlich. Das heißt, du musst wirklich die Dosis reduzieren. Vor allen Dingen ältere Patienten im Altenheim oder wie auch immer. Bei starker Hitze, also Altenheime, die modernen, ohne Klimaanlage und so, weil das dann wirklich zu stark wirkt. Und Gut. Wenn das zu stark wirkt und der Zucker geht runter.
Du sagst jetzt Altenheime, aber das ist doch etwas, was im Prinzip jeder Diabetiker müsste das doch, sobald er sozusagen aufgeklärt wird über sein Krankheitsbild, müsste das doch eingeschafft.
Müsste das, ja.
Ja, und das ist ja auch so, man denkt ja immer, der Diabetiker, die Diabetikerin ist super eingestellt, muss eigentlich gar nicht oft zur Kontrolle kommen. Stimmt ja auch, wenn da alles immer super ist. Aber dann sollte man wahrscheinlich einen extra Termin machen, wenn die Temperaturen über eine bestimmte Gradzahl über eine längere Zeit sind. Weil dann muss man gucken, was im Körper passiert, ne?
Beziehungsweise man müsste dann eben einfach häufiger messen, was dann die Jüngeren oder die Fitteren selber machen. Aber man müsste eben auch zum Beispiel in Heimen, wenn andere messen oder Pflegekräfte messen, dann müsste man es eben einfach öfter tun, um auszuschließen, dass dieser Effekt jetzt eintritt. Oder es gibt Abführmittel zum Beispiel, da hast du dann einen erhöhten Wasserverlust. Und wenn du dann zusätzlich schwitzt und dann möglicherweise nicht ausreichend trinkst, hast du wirklich ein Problem? Ja. Oder Antidepressiva zum Beispiel, die den Thermostat im Körper verändern?
Das ist was, also sagen wir mal, die ändern das Thermometer im Körper dann aber nicht nur bei Hitze, sondern die ändern das generell. Das wird nur bei Hitze problematisch, oder?
Wahrscheinlich nur bei Hitze. So habe ich es zumindest verstanden.
Ja.
Diese Angabe ist ohne Gewähr. Und ich möchte, um das Ganze nochmal zu dramatisieren, sehe ich hier gerade auf meinem Zettel, es gab eine Studie im Sommer 2003 in Cambridge. In einem Krankenhaus, in dem schlicht und einfach festgestellt ist, 50% der Krankenhauseinweisungen einen Bezug zur Hitze hatten. Also unser Körper kommt damit schlecht zurecht und der ältere Körper kommt damit noch schlechter zurecht. Und insofern ist dieser Faktor mit den Medikamenten und die Tatsache, dass wir das nicht auf dem Schirm haben, auch nicht als Mediziner so richtig, das ist schon heftig.
Aus diesen und anderen Gründen, die aber alle mit Hitze und Klima zusammenhängen, gibt es ja seit 2 Jahren den Hitzeaktionstag von der Bundesärztekammer und dem Verein Klug. Ich habe tatsächlich in einem anderen Medizin-Politik-Podcast, den ich sozusagen auch noch mache, darüber schon gesprochen. Das ist tatsächlich unter anderem dafür da, für mehr Aufklärung zu sorgen, aber auch, dass es einen vernünftigen Hitzeschutzplan gibt. Also es gibt, glaube ich, in einem einzigen Bundesland bis jetzt schon mal einen vernünftigen Hitzeschutzplan. Das, wenn also die Temperaturen wirklich katastrophal steigen, was man dann macht, unter anderem eben auch in Krankenhäusern, in Altenheimen und so weiter und so fort, aber auch welche Anlaufstellen man zum Beispiel schafft für die übrige Bevölkerung, die sich nicht in Altenheimen oder Kliniken befindet und es eben auch nicht soll. Also da hinken wir ein bisschen hinterher. Das machen andere Länder in Europa deutlich besser. Vielleicht auch, weil wir ja eben lange milde Temperaturen hatten, ne?
Zweites Beispiel, es war, glaube ich, in Frankreich. Ich bin nicht sicher, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben. Die haben einen Aktionsplan, der darin besteht, dass ältere oder chronisch kranke Leute schlicht und einfach in Hitzesituationen angerufen und kontaktiert werden. Das heißt, du verkümmerst und vertrocknest nicht in deiner Wohnung, wenn du hilflos bist, sondern da steht dann jemand vor der Tür, wenn du nicht ans Telefon gehst und guckt, ob es dir einigermaßen gut geht und versorgt dich gegebenenfalls eben auch mit Getränken oder wie auch immer. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass das nötig ist, weil schlicht und einfach haben solche Leute ja einfach Nachbarn. Also man könnte ja theoretisch, wenn es warm wird, mal nebenan klopfen oder klingeln und mal fragen, wie es geht und ob der oder die Hilfe braucht. Aber in Frankreich haben die das wirklich institutionalisiert.
Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, Magnus. Ich scheine ein relativ robustes Herz-Kreislauf-System zu haben. Ich erinnere mich, als ich damals noch nicht wusste, dass ich so eine Schilddrüsenüberfunktion hatte und die voll am Arbeiten war, dass ich dann bei meinem damals das erste Mal bei einem Endokrinologen war und da wurde mir der Puls gemessen. Ja. Da hat mich die Frau gefragt, die das gemacht hat, sagen sie, Sie sind aber nicht mehr arbeiten gegangen. Und ich habe gesagt, ich habe auch einen ganz einfachen Job und ich sitze nur am Schreibtisch oder am bestehenden Mikrofon. Dann teilte sie mir mit, dass ich einen Ruhepuls von 126 habe, also im Sitzen.
Das ist aber, das hätte mich jetzt auch beunruhigt.
Ja, mir war dann auch regelmäßig schwindelig, wenn ich jetzt aufstand oder eine Treppe gestiegen war, aber ich konnte alles noch einigermaßen machen. Natürlich kriegte ich dann sofort Beta-Blocker und so. Aber was ich sagen wollte ist, deswegen glaube ich, dass ich ein einigermaßen stabiles Herz-Kreislauf-System habe. Und jetzt bin ich über 50, ja. Meine Nachbarn sind so um die 10 Jahre älter hier in der Ecke, wo ich wohne. Die machen aber auch alle bei der Hitze noch ganz viel im Garten. Also ein Nachbar hat neulich irgendwie ein neues Gartenhaus aus Holz zusammengebaut, ja, und so weiter und so fort. Die Frage ist, ab wann muss man wirklich aufpassen? Also ab welchem Alter, ab welchem Gesundheitszustand, ab welchen Temperaturen würde man sagen, nein, bleibe drin oder bleibe im Schatten, trage keine Latte mehr von A nach B. Ja, also ich habe gerade in der sengenden Hitze eine Terrasse gebaut. Das hat super geklappt. Ja, aber das Schlimme ist ja, es kommt irgendwann wahrscheinlich ein Zeitpunkt, wo es nicht mehr super klappt. Ich es aber noch nicht einsehe.
Ich bin ja völlig falsch mit dieser Frage, weil ich liebe es.
Weil du das ja alles nicht gelernt
genau,
hast.
Genau, weil ich es alles nicht gelernt habe. Und ich liebe es, Rad zu fahren und ich liebe Hitze. Und ich liebe die Kombination aus Radfahren und Hitze ausdrücklich auch. Ja. Und wie eben beim Plaudern schon ohne Mikrofon angerissen. Also wenn es so richtig heiß wird, setze ich mich aufs Fahrrad und mache eine längere Radtour. Ja. Das macht mir Spaß. Dann schwitzt du wie dumm und der Fahrtwind nimmt es aber gleich wieder ab, dann kühlst du auch wieder. Andere Leute sagen, du hast einen an der Waffel. Das ist auch medizinisch, psychologisch korrekt beobachtet. Aber ich hangel mich dann von Eisdiele zu Eisdiele und fühle mich wohl dabei.
Ist es auch dann irgendwie korrekt beobachtet, wenn du, sagen wir mal, ausreichend trinkst, einen Hut trägst und Sonnencreme benutzt, was du alles nicht tust. Aber
ich trage statt Hut Helm.
Ach so, nein, ich hatte so ein Imkerkostüm.
Ja, genau. Ja, genau. Nee, und also Sonnencreme, mehr gut, die vergesse ich schon mal. Das fand ich als Kind schon unangenehm, dieses glibberige, cremige. Aber trinken tue ich sehr, sehr viel. Und ich fühle mich dabei ausgesprochen wohl. Also man muss auch ein bisschen auf seinen Körper hören und meistens sagt der Körper einem auch, wenn es zu viel wird. Und wenn man den Eindruck hat, dass es zu viel wird, dann ist dem auch so und dann sollte man sich zurückhalten. Und wenn die Frage umfassender gemeint war, im Sinne von, ab wann soll ich bei den Nachbarn klopfen, wenn es mal richtig heiß wird, das hängt aber auch damit zusammen, ist der Nachbar alleine oder nicht. Ne? Also wenn die zu zweit sind, dann können die schon auch aufeinander aufpassen. Aber wenn jemand wirklich alleinstehend ist und ein bisschen gebrechlich wirkt, dann ist Klopfen keine schlechte Idee. Und eine nette Idee ist es ja auch, denn es wird ja eher nicht als aufdringlich betrachtet.
Kann man mal ein alkoholfreies Weizen vorbeibringen oder so? Das ist isotonisch, habe ich mir sagen lassen.
Das sollte man schon tun.
Ich möchte an dieser Stelle noch unseren HörerInnen eindeutig etwas sagen. Bitte benutzt Sonnencreme. Bitte benutzt Sonnencreme. Magnus Heyer ist grob fahrlässig. Er möchte zwar demnächst eine Folge machen über eine mRNA-Therapie für Hautkrebs, aber trotzdem, wir wissen noch nicht, ob diese Therapie für alle funktioniert und für alle Hautkrebsarten. Sonnencreme ist sehr, sehr wichtig. So, vielen Dank. Das war mein Sicherheitshinweis.
Ich möchte dem nichts hinzufügen, weil du natürlich recht hast, aber Sonnencreme ist trotzdem eklig.
Ja, aber weißt du, anders als Kind, weißt du als Erwachsener, dass sie innerhalb von Minuten eingezogen ist und dann kein Problem mehr.
Ja, und in der Regel bin ich ja auch anders als früher als Kind, nicht irgendwo am Strand mit dem Sand, der dann da kleben bleibt und das macht es noch ekliger, sondern ja, es ist alles richtig, was du sagst, aber eklig ist das Zeug trotzdem.
Okay. Was hast du denn jetzt für Schlüsse gezogen? Gibt es auch Medikamente, die du deinen Patientinnen und Patienten regelmäßig verschreibst, wo du jetzt weißt, oh, die wirken ja ganz anders. Ich müsste jetzt wirklich mal eine Aufklärung machen mit all meinen Patientinnen und Patienten.
Naja, sagen wir mal so. Also erstmal fand ich es total interessant und total logisch, dass man diese Dinge ja sogar quasi logisch ableiten kann. Also, dass Beta-Blocker ein Problem sind, ergibt sich schon aus der Tatsache, dass Beta-Blocker ja unter anderem dazu da sind, den Blutdruck zu senken. Okay. Und das tun sie unter anderem dadurch, dass sie die Blutgefäße weiten. Wenn aber jetzt periphere Blutgefäße schon sehr weit sind, dann können die ja nicht noch geweitet werden als Reaktion auf Sonne und Wärme, was der Körper normalerweise tut, um sich zu schützen, um eben Schweiß in der Peripherie zu produzieren. So. Das ist ein einfach relativ logisches Problem. Oder wenn periphere Gefäße geweitet werden, also der Körper tut es, um zu schwitzen. An den Armen, an den Beinen, wie auch immer. Dann fehlt dir einfach Volumen. Dann hast du einfach weniger Wasser, weniger Blut im Körper, weil einfach die Rohre weiter sind. So. Und dann fehlt eben sehr schnell Wasser. Und dass eben Flüssigkeit schon deswegen nachgefüllt werden muss, ist logisch. Aber wenn man es nicht tut, dann hast du nach relativ kurzer Zeit ein Problem mit den Nieren, die nicht ausreichend durchblutet sind. Und dann hast du möglicherweise zu viel Natrium oder Kalium im Blut, was zu Krämpfen führen kann. Und wenn du dann zusätzlich noch Ibuprofen oder Diclofenac nimmst, Medikamente, die für die Niere in hoher Dosierung problematisch sind, dann ist auch das logischerweise vielleicht nicht ganz gut. Und was ich interessant fand, eins meiner Lieblingsmedikamente sind diese Schmerzpflaster, also zum Beispiel Fentanylpflaster. Fentanyl ist ein hochwirksames Schmerzmittel, 50 mal wirksamer als Heroin oder 100 mal wirksamer. Und wenn du das auf die Haut tust, das ist eine tolle Technik, dann gib dieses Pflaster 3 Tage lang kontinuierlich, sehr kontrolliert eine gewisse Menge von Wirkstoff ab. In dieser Studie haben sie eine Temperatur von 32 und von 42 Grad genommen. Das scheint mir jetzt ein bisschen künstlich, weil unter normalen Umständen ist 42 Grad als Außentemperatur ja eher nicht so. Aber innerhalb dieser 10 Grad hat sich die Abgabegeschwindigkeit des Wirkstoffs verdoppelt. Und verdoppelt ist natürlich schon eine Nummer. Weil dann hast du ein Medikament, was eigentlich ganz präzise dosiert wird und das hast du plötzlich deutlich überdosiert.
Und dann bist du high, je nachdem, was du gerade...
Dann bist du high, ja. Und nach 2 Tagen bist du aber dann wiederum low, weil schlicht und einfach das Pflaster leer ist. Weil das Medikament ja innerhalb von 2 Tagen abgegeben wurde, statt an 3.
Unter Umständen hast du dich an die neue Dosierungsschwelle gewöhnt. Du hast also ein Problem. Wenn du richtig hochdosiert so Pflaster hast, könnte es sein, dass es richtig problematisch wird und lebensgefährlich.
Ja.
Also das ist ja richtig scheiße.
Ja. Das ist richtig scheiße.
Wenn ich es immer so sagen darf.
Ja. Genau. Und das sind Dinge, die müssten so dick im Beipackzettel stehen, dass man es wirklich ganz und gar nicht übersehen kann. Und Patienten auch nicht. Rot unterlegt und eingekreist und mit Textmarker oder so. Das ist aber nicht so. Das gehört aber dahin. Ich fand den Satz schon vom Anfang zitiert, dass Hitze in den Beipackzettel gehört von diesen Medikamenten. Und zwar ganz dick. Den Satz fand ich eigentlich ziemlich klug. Steht aber nicht. Gehört aber rein.
Jetzt vielleicht noch ein Hinweis. Also, man muss ein bisschen sich Mühe geben oder man muss einen Arzt haben, der sich Zeit für einen nimmt, den man dann anspricht und sagt, hör mal, ich habe bei Das Gehirn und der Finger Folgendes gehört. Ich habe hier diese Medikamente, erklär mir mal was. Aber wenn man so einen Arzt nicht hat oder wenn jetzt Leute zu Recht sagen, ich bin jetzt nervös, ich habe das gerade gehört, frisch, ich bin nervös. Man findet die Heidelberger Hitzetabelle. Wenn man Heidelberger Hitzetabelle googelt, findet man die im Internet. Und dann sollte man halt gucken, was für Medikamente nimmt man? Und dann muss man eben schon auch nochmal schauen, was ist da eigentlich drin? Also der Markenname verrät das nicht. Man muss dann anhand des Beipackzettels oder auch dann wiederum googeln, was ist denn, keine Ahnung, ich wollte gerade ein Placebo Forte sagen, aber da ist nichts drin. Ja, aber wenn ich irgendein Medikament habe, dann muss ich eben schauen, zu welcher Gruppe gehört das? Und dann weiß ich schon mal, muss ich alarmiert sein oder nicht? Also ich glaube, in 10, 20 Minuten Recherche kriegt man das schon erstmal raus.
Genau. Und wenn du alarmiert bist, gibt es 2 Wege. Mhm. Der erste Weg ist, du rufst beim Hausarzt an.
Ja.
Den wirst du dann wahrscheinlich nicht erreichen. Aber die zweite Möglichkeit ist, du fragst den Apotheker und der ist ja vor Ort. Da kann man auch ohne Termin rein in die Apotheke, glaube ich zumindest. Mhm. Und den zu fragen, wäre dann schon auch legitim. Also insofern, das ist schon ein wirklich guter, wichtiger Hinweis. Und also ich lerne jetzt tatsächlich daraus, verstärkt darauf zu achten. Ich werde mir diese Tabelle tatsächlich ausdrucken und gucken, welchen Patienten ich entsprechende Medikamente verordnet habe und die dann gegebenenfalls auch kontaktieren.
Ich kann dir sagen, ich werde Kontakt aufnehmen zu den Leuten vom Hitzeaktionstag und werde mal fragen, ob die das alles schon berücksichtigen. Wenn ja, super, dann gebe ich das demnächst hier meinem Podcast bekannt, was da passiert. Und wenn nein, dann werde ich anregen, das noch mit in diese Aktionen zu nehmen, weil das wäre ja auch eine Aktion, die man, wie du es gerade gesagt hast, in den Apotheken könnte man ja auch ein großes Plakat zum Hitzeaktionstag, nehmen Sie eines dieser Medikamente, sprechen Sie uns an, das wirkt bei Hitze anders und so weiter. Da könnte man eine Menge für die Leute
tun. Genau. Wann ist der Tag?
Der war jetzt in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wann der nächste Tag ist sozusagen. Also er war am 5. Juni 24. Okay. Und wann der nächste ist, weiß ich nicht. Aber da können wir gerne dann auch nochmal dazu was machen im nächsten Jahr.
Also gut, habe ich jetzt schon einmal gesagt und meine Betroffenheit Ausdruck gegeben. Aber ich finde es wirklich schon manchmal merkwürdig, dass so hochrelevante Dinge, unspektakulär zwar, aber hochrelevant, dass die so irgendwie unterm Tisch verschwinden. Also, dass die so gar nicht zur Kenntnis genommen werden. Und wahrscheinlich könnte man hiermit sehr viele Probleme im Vorfeld lösen und vielleicht dann auch diese erstaunlichen Einweisungszahlen bei Hitze vielleicht sogar ein bisschen reduzieren.
Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die man, glaube ich, ganz am Anfang im Medizin-Grundstudium schon machen sollte. Das eine ist vielleicht, Medikamente ändern sich bei Temperaturen. Da gehören aber auch Sachen rein wie, Frauenkörper sind anders als Männerkörper.
Ach.
Oder Patienten haben Gefühle und verstehen nicht jeden Fachbegriff.
Oder Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, zumindest nicht pharmakologisch.
Ja, und vielleicht auch solche Sachen wie, achte auch ein bisschen auf dich selbst, wenn du 3 Schichten hintereinander gemacht hast. Also ich glaube, in der Ausbildung kann man noch einiges verbessern.
Genau, oder höre auf deinen Körper und höre zur Not auch auf den Körper deiner Patienten.
Ja.
Wenn die sagen, ich fühle mich komisch, vielleicht fühlen die sich komisch.
Ja, und vielleicht auch, Sonnencreme ist auch gut für Ärzte.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.